Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von By a Lady. Wie immer bin ich nicht allein am Mikrofon, sondern am anderen Ende ist die liebe Prittmarie. Hallo.
Hallihallo. Willkommen zu einer neuen Osten-Folge. Ich habe jetzt lange kein Osten mehr in meinem Leben gehabt. Gefühlt sehr lange.
Ja, aber ist unsere dritte Folge.
Seit der letzten Folge. Ja, genau.
Es ist die dritte Episode dieses halbe Jahr und wenn wir jeden zweiten Monat, ist es schon okay, oder?
Grundsätzlich ja, aber irgendwie fühlte sich das länger an.
Ja, also ich bin auch überrascht, dass schon das Hälfte des 2025 vorbei ist, gefühltermaßen, weil irgendwie ich finde irgendwie komisch, dass wir irgendwie so einen extrem langen Frühling hatten und plötzlich jetzt so Hochsommer. Mir fällt irgendwas dazwischen. Genauso habe ich das Gefühl, so, es ist schon bald Juli, oh mein Gott. Ja, aber ja, nicht. Ja, tatsächlich haben wir, was haben wir zuletzt geredet? Oh
also,
mein Gott, mein Hirn ist ein Sieb.
Ja, genau. Was mir so auf das Gemüt schlägt oder auf die Gesundheit oder wie auch immer, ist dieser drastische Temperaturunterschied.
Ja.
Ich meine, dass Juni und Juli heiß ist und dass das ätzend ist und so weiter, ich mag das halt nicht. Dann, das weiß ich auch. Aber dann haben wir Montag 20 Grad und dann haben wir Freitag 35 Grad. What the fuck? Ja. Also ich meine, und früher war das nicht so ein großes Problem, aber ich merke jetzt tatsächlich, das muss das Alter sein, dass ich das echt nicht mehr so vertrage, unabhängig davon, dass ich die Hitze auch nicht wirklich vertrage. Also 30 Grad ist mir halt deutlich zu heiß. Mm. Und ach ja, aber und das ist so gerade ein bisschen das Problem. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir de facto wahrscheinlich mindestens noch 8 Wochen davon vor uns haben, dann kriege ich jetzt schon die Krise. Ich habe jetzt auch hier alle Fenster offen. Ich habe ja heute auch Ventilator und so weiter angehabt, weil es echt warm ist.
Mm.
Und habe jetzt aber Balkontür ist zu, damit kein Rauschen auf der Aufnahme ist. Ventilator ist ausgeschaltet, damit auch da kein Rauschen auf der Aufnahme ist. Also
auf
ich leide
Deutsch.
Für euch.
Ja, kann man gerade sagen, Prittmarie leidet für euch, ja.
Ja,
für
mich genau. Ist bitte eine Runde Mitleid.
Ja, bitte. Kriegst du gerne hier erste Dose. Ich habe tatsächlich das Glück, ich bin in einer Erdgeschosswohnung und tatsächlich ist sie halt im Winter relativ kalt, obwohl die Heizung, das funktioniert schon. Und das ist der Vorteil im Sommer. Ich glaube, habe unter 24 Grad, aber lass mich gucken. 24,4.
Achso, doch, natürlich habe ich ein Thermometer auch, aber ich sehe es gerade nicht. Ihr sitzt zu weit weg davon, aber bei mir müsste es auch irgendwie. Also es sind jetzt keine 30 Grad in der Wohnung, aber es ist schon warm.
Was ein Vorteil ist, weil solche Wohnungen hatte ich auch schon, wo Außentemperatur auch Innentemperatur war. Oder war Innentemperatur größer war als Außentemperatur. Auch
ja.
Das
nee,
ist
so
in manchen Dachgeschossen durchaus möglich.
Ja, ja, ja. Nee, so schlimm ist das hier nicht. Was mir aber auf den Keks geht, ist, ich habe so ab, 19 Uhr oder so, knallt hier halt die Sonne drauf.
Ja.
Also, und das ist halt echt dann, wenn du von 18 Uhr bis 21 Uhr nochmal so richtig fett Sonne hast, das ist dann halt auch richtig ätzend, weil es ist gerade so die Zeit, wo du irgendwie auf der Couch liegst und vielleicht einen Film guckst oder sonst irgendwas und dann knallt da diese Sonne drauf und egal wo du in der Wohnung bist, du kommst von dieser Sonne nicht weg. Das ist auch richtig ätzend. Aber ich meine, ganz ehrlich, alles Luxusprobleme, ja.
Ich würde gerade sagen, vor allem wird es sicherlich irgendwann Leute geben, die diese Folge irgendwie mit dem Winter hören, sich denken, shit, ganz
ja, ja, genau. Ich wünschte, ich hätte Sonne. Genau.
Yeah.
Ja, genau. Also, was wissen wir über die Serie? Wir haben schon gesagt, sie ist auf der BBC gelaufen. Es sind 4 Folgen, 1 Stunde.
Ja.
Was wissen wir noch?
Dass sie aufgrund einer dass es eine Buchverfilmung ist von Gil Hornby, ist das richtig?
Mhm. Ja.
Und die hat das Buch rübergeschrieben und das ist halt, es ist teilweise auf Fakten basiert, teilweise ist es aber natürlich auch ein bisschen dazu gedichtet, weil wir halt vieles nicht wissen, weil ja Cassandra etliche Briefe verbrannt hat.
Und im Grunde geht es auch darum, also das ist das, was im Trailer zu sehen war, dass wir hier eine Cassandra zu Gesicht bekommen, deren Mission es ist, die Briefe ihrer Schwester zu finden und zu vernichten und dabei durch Erinnerungen sozusagen geht. So, das ist das, was wir wissen, wenn wir uns den Trailer angucken. Aber wieso, weshalb, warum und warum jetzt erst nach 13 Jahren und überhaupt, das erfahren wir dann erst auch in der Serie. Aber Denn genau. Die Serie spielt halt 13 Jahre nach dem Tod von Jane Austen. Aber genau darum geht es im Grunde, ja. Mhm.
Genau. Und
es ist gesendet worden 2025, das erste Mal.
Mhm. Und genau, die Hauptdarstellerin ist Kelly Hawkes. Das ist übrigens die Ehefrau von Matthew McFadden, den wir natürlich aus Mr. Darcy aus der 2010er Filmung kennen.
Ja, genau, mit Keira Knightley, jawohl.
Keira Knightley, genau. Weitere Schauspieler sind unter anderem die Miss Mary.
Ich will nur gerade sagen, dass wir Keely Horse jetzt nur runter reduzieren auf, ist es die Frau von.
Nein, also natürlich
die hat
nicht.
Natürlich
nein,
auch
nein,
ganz,
nein.
ganz viele sehr erfolgreiche Serien gemacht. Yeah, Bodyguard, Falling, also gerade auch diese klassischen.
Spooks war sie auch drin.
Genau, Spooks, diese klassischen Spooks. Britischen Serien. Aber auch in Orphan Black hat sie mitgespielt und so. Also sie hat einiges gemacht, aber ganz viel auch tatsächlich eigene Serien, wo sie selber die Hauptfigur dann auch war, ja.
Mhm.
Genau. Also ich glaube aber am ehesten noch, weil es nicht mehr so lange her ist, könnte man sie vielleicht aus Bodyguard kennen. Das war ja auch so ein Riesenerfolg in ganz vielen anderen Ländern auch, über Netflix dann damals. Und genau, ja. Und aber jetzt halt, wie gesagt, dann auch in Miss Austen.
Genau, und wer auch noch dabei ist, ist Jessica Hines. Sie spielt Mary Austen, die könnte man auch noch kennen. Weißt du, kennst du es? Also ich hab sie vom Gesicht schon mal gesehen. Kennst du da irgendetwas ad hoc?
Ja, lass mich mal kurz gucken. Also Jessica Hines habe ich definitiv schon in diversen britischen Serien gesehen. Sie hat zum Beispiel mitgespielt in Shaun of the Dead, Paddington in Peru. Da habe ich sie definitiv gesehen. Da
okay,
hatte sie
zwar
nur eine kleine
gesehen.
Rolle, aber genau, da hatte sie nur eine kleine Rolle. Was hat sie noch gemacht? Inside Number 9, Life After Life. Die habe ich nur gesehen, das Plakat, das habe ich damals nicht geguckt. Das eine oder andere Roald Dahl Ding, also auch da habe ich auch gesehen. Aber ansonsten, das ist auch so ein Gesicht, also das man kennt, aber irgendwie so eine richtig krasse, große Geschichte. Ach, weißt du, wo ich sie noch gesehen habe? In Hooten and the Lady.
Okay.
Ja, stimmt, das war dieser, ich sag mal, Indiana Jones Verschnitt, den die Briten da irgendwie auf den Markt gehauen haben. Aber ansonsten, ja, also daher könnte man sie kennen. Und ansonsten hatte sie, wie jede, ich sag mal, jeder andere britische Schauspieler auch, immer mal kleinere Nebenrollen in den ganzen Klassikern. Ob das Midsommar Murder ist oder Doctor Who oder, was weiß ich hier, Agatha Christie oder Poirot oder so halt, genau.
Mhm.
Ach so, und ich glaube, in Bridget Jones hat sie doch auch mitgespielt oder als eine der Freundinnen. Ja, also
das
da könnte man sie
sein.
Auch erkennen.
Das
ja.
kann sein. Wer man sicherlich auch noch kennt, ist Rose Leslie, die Isabella Fowl spielt. Die war in Game of Thrones dabei. Ich weiß
ja,
nicht.
Das habe ich ja nicht gesehen.
Aber ich habe es auch nicht wirklich gesehen, also nur so passiv, so ein bisschen nebenher. Ich kann die Rolle auch nicht mehr sagen, aber sie war der Love Interest von Gottes Willen, den Namen auch vergessen. You will know nothing, Jon Snow. Ja, Jon Snow.
Ja, aber woher ich sie kenne, ist tatsächlich aus zwei Sachen. Und zwar einmal aus Weagle. Das ist ja diese Krimiserie, wo sie eine der beiden Hauptermittlerinnen ist. Also es gibt die Hauptermittlerin und dann ist sie noch die Zweitermittlerin, die gleichzeitig aber auch Love Interest ist. Und woher ich sie auch kenne, zwar als Maya Rindell aus The Good Fight.
Okay.
Ja, da war sie auch sehr prominent, gerade auch in der ersten Staffel. Also, okay. Und in Downton Abbey hat sie auch mitgespielt. Also man kennt sie schon. Ja.
Okay, gut, das sind alles
also
Sachen,
unabhängig jetzt von Game of Thrones.
Okay.
Aha.
Und dann der restliche Cast, das war mir tatsächlich nicht bekannt. Also ich habe das Gefühl, die junge Jane Austen, Patsy Farron, habe ich irgendwie vom Gesicht nach schon mal irgendwo gesehen, aber ich konnte sie jetzt nicht irgendwo platzieren. So hergesehen.
Mir sagte sie gar nichts, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann ja extra auch nochmal in ihre Vita so ein bisschen reingeguckt, weil manchmal gibt es ja auch so Gesichter, da denkt man, Mensch, die muss man doch eigentlich kennen. Also sie hat wohl in Black Mirror mitgespielt, in einer Folge und jetzt auch in Mikey 17, weißt du, der mit der Kinofilm, den ich auch noch nicht gesehen habe. God's Own Country ebenfalls, habe ich auch nicht gesehen. Das ist dann so, da geht man so durch die Sachen durch. Und ansonsten, nicht viel. Also hat sie nicht so wahnsinnig viel gemacht irgendwie bisher im britischen Fernsehen, ja.
Ja, also wenn ich mir ihre Sachen angucke, dann sagt es mir auch nichts. Es gab auch nichts, was ich gesehen habe, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte ihr Gesicht schon mal irgendwo gesehen.
Ja, also wen ich tatsächlich noch kenne, ist Alfred Enoch, der Mr. Lidderdale gespielt hat, den Chirurgen, also der schwarze Schauspieler.
Ja. Yeah.
Und den kenne ich aus Harry Potter natürlich. Da hat er, hat aus Harry Potter.
Echt?
Dean Thomas hat er gespielt, ja. Er war Dean Thomas. Erinnerst du dich nicht? Okay.
Ach, der!
War zwar nur eine kleine Rolle, aber trotzdem. Der war fast in allen Filmen dabei, glaube ich.
Ach, war das der Kumpel von dem anderen Typen, vom Gordon irgendwas?
Gordon wer? Ja, aber ja, der war ein Teil von
dieser
Truppe.
Ja, von dieser Truppe, der im Schlafsaal von Harry geschlafen
ja,
hat.
Ja, genau. Genau, richtig, genau.
Ah, oh Gott.
Aber der ist halt natürlich jetzt erwachsen.
Ja, das kann man nicht erwarten, dass man die Leute wiedererkennt.
Wo er auch mitgespielt hat, was ich auch sehr, sehr liebe, da warte ich jetzt ganz sehnsüchtig auf die dritte Staffel, ist Foundation. Da hat er auch mitgespielt. Kann ich sehr empfehlen, sehr tolle Sci-Fi-Serie. Mhm. Und ja, und hat dann noch ein paar andere Dinge gemacht. Also zum Beispiel in How to Get Away with Murder hat er ebenfalls mitgespielt, 50 Folgen. Also ja, hat einiges dann doch noch gemacht. Und jetzt, wie gesagt, hier als Love Interest. Und ja, da dachte ich so, ach guck, den kennst du ja auch.
Okay.
Naja, und ansonsten, ich meine, Phyllis Logan, die Mrs. Austin gespielt hat, die hat man auch schon gesehen. Das ist ja bei britischem Fernsehen, kann es nur immer wiederholen.
Mhm.
Irgendwo hat man die immer schon mal gesehen, ja. Und Phyllis Logan, die hat halt, glaube ich, in allem schon mal mitgespielt. Und in allem irgendwie, wenn nicht komplett, dann in kleineren Nebenrollen.
Mhm.
Jetzt aktuell war sie zum Beispiel in Lockerbie, das war diese mit Colin Firth, glaube ich, war das. Diese Verfilmung oder diese Adaption über das Lockerbie-Unglück in Großbritannien, wo ja das Flugzeug abgestürzt ist. In Mord auf Shetland hat sie mitgespielt, eine komplette Staffel. Daher kennt man sie vielleicht auch. Das habe ich auch, gucke ich auch ganz gerne. In Downton Abbey hat sie mitgespielt. Also da hat sie echt schon einiges gemacht. Das ist vielleicht so ein bisschen das. Und sie hat die Ehefrau gespielt in dem Film, den ich auch sehr gut fand. Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr.
Mhm.
Vielleicht, der ist auch nicht so alt, der ist von 21.
Okay.
Also das ist das. Und auch Papa Austin, Kevin McNally, ist ja auch kein Unbekannter. Also ich glaube, meistens, wenn du ältere britische Schauspieler nimmst, haben die irgendwie alles schon mal gemacht, ja?
Okay,
und wenn es nicht Film und Fernsehen ist, dann ist es die Bühne. Der hat zum Beispiel in fast allen Pirates of the Caribbean Filmen, also Fluch der Karibik Filmen, hat er mitgespielt. Daher könnte man ihn kennen als Gibbs.
Mhm.
Aber natürlich auch ganz viele Nebenrollen in, was weiß ich, Chelsea Detective, Beyond Paradise, Silent Witness, etc., etc. Also so diese ganzen Klassiker halt. Inspektor Morse und was nicht alles. Ja. Und dann lass mich gucken, haben wir noch jemanden vergessen? Also natürlich haben wir noch kleinere Rollen hier und da. Ich überlege gerade, Callum Lynch, den kenne ich auch irgendwo her. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne. Das Gesicht kam mir so bekannt vor. Aber irgendwie...
Ich will sagen.
Ach ja, weißt du, woher ich ihn kenne? Ich habe die ganze Zeit überlegt, aus Bridgerton. Jetzt weiß ich, das war der ungeliebte Ära von Penelope. Jetzt kann ich den auch einordnen. Ah, okay. Siehst du, weil ich
das war der ungeliebte Ära.
Ja, also ja, in der letzten Staffel sind, als Penelope doch zusammengekommen ist mit Colin, da gab's doch, da kam doch Colin zurück und dann hat sie Colin doch gebeten, dass er ihr helfen soll, jemanden zu finden.
Mhm.
Und dann hatte sie auch diesen spektakulären Auftritt auf dem Ball, wo alle irgendwie auf sie aufmerksam wurden. Und am nächsten Tag kamen dann verschiedene Verehrer und einer von diesen Verehrern, das war er. Und deswegen, aber sie wollte ihn nicht. Und das war dann ein bisschen kompliziert. Aber ich habe mich daran erinnert, weil da hat er im Grunde die gleichen Klamotten angehabt. Also diese Regency-Era-Sachen. Deswegen kam er mir auch so bekannt vor wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, den kenne ich irgendwo her. Vielleicht, wenn er jetzt moderne Klamotten angehabt hätte, hätte ich ihn vielleicht nicht erkannt.
Mhm.
Ja. Ja, wie lustig. Da siehst du daher, ja.
Okay.
Ja,
okay.
Das sind so die Leute, wo ich sagen kann, die kamen mir mehr oder minder bekannt vor. Und ich denke, am bekanntesten tatsächlich Kelly Hawes und Rose Leslie. Also Isabella und Cassandra und dann dann halt noch natürlich klar Alfred Enoch, den man noch kennen könnte, also in unseren Harry Potter Schauspieler quasi. Und haben wir noch mehr zu ergänzen? Wie sieht's aus mit Aufnahmen, Außenaufnahmen etc.? Also ich meine, es sind welche drin. Es war also FSK frei. Das war ja schon mal ganz nett. Ach übrigens, Kevin McNally, also der den Papa gespielt hat, und Phyllis Logan, die Mama gespielt hat, die sind im echten Leben verheiratet. Also die sind
das
auch im
echten Leben das verheiratet. Das habe ich auch mitgekriegt.
Das fand ich nicht. Das ich so, also beziehungsweise dann, als ich recherchiert habe, dachte ich auch so, finde ich ja irgendwie geil. Genau. Ja.
Sie haben gedreht unter anderem East Sussex, das ist der Strand, Ryan Cambersands in East Sussex. Sie sind natürlich im Chattenhaus. Ich dachte mir, das erste Mal, als ich das ausgesprochen gehört habe, dachte ich so, hä? Und dann so, ah, okay, das machen wir.
Ich dachte aber, das hieß Chatham.
Ja, ne, es heißt
das verzerrt? Okay.
Chatham, also
Chatham, okay.
Chatham House, Hampshire haben sie auch gedreht. Sie waren in Berkshire, im Shottesbrook House. Dann waren sie im Attle House in Oxfordshire, Langsbury House in Hertfordshire, da haben sie die Szenen bei Eliza zu Hause gedreht. Ja, also sie waren an verschiedenen Orten quasi unterwegs.
Und auch einige Originalschauplätze, dann ist es ja gut.
Genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Also das Chapman House haben sie ja wirklich am Ende gelebt. Und das sieht man ja auch, wie sie am Ende da einziehen. Genau, ja.
Cool. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das. Also mehr, glaube ich, gibt es da auch nicht groß viel zu erzählen. Es ist halt ein klassisches, ich sag mal, BBC-Kostümdrama, ja. Da erwartet man sich ja auch immer viel. Und ich sage jetzt auch mal, Austin zieht auch immer, ja. Genau. Also das ist ja so ein bisschen, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Und dann muss man halt echt gucken, ist es wirklich gut oder nicht, weil das Problem ist, nur weil Austin draufsteht und BBC, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch gut ist, ja. Hm. Da haben wir auch schon die ein oder andere Enttäuschung erlebt, wobei man ja meistens sagen muss, dass die BBC-Verfilmungen meistens doch recht gut sind. Naja, und ja, ich habe mir also einiges erwartet und fand die Prämisse auch ganz gut, weil man weiß ja eben, dass Cassandra die Briefe ihrer Schwester Jane ja verbrannt hat nach ihrem Tod. Mhm. Und bis heute fragen sich ja auch alle, ganz, ganz dringend, oh mein Gott, was hat in diesen Briefen gestanden?
Mhm.
Und man vermutet ja, oh mein Gott, vielleicht waren das irgendwie total die Skandale oder so weiter und so fort. Aber ich meine, und zwar, oder die meisten haben, glaube ich, vermutet, oder ich vermute es auch, dass wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig krass Dinge da drin standen, sondern einfach viele intime, private Geschichten, die natürlich auch mehr über ihren Charakter ausgesagt hätten, aber vielleicht auch ganz triviale Dinge, weißt du, wo man sich halt irgendwie drüber lustig macht oder vielleicht auch scharfzüngig irgendwie über Leute sich lustig macht oder so.
Mm.
Und ich glaube, Cassandra wollte eigentlich so dieses Idealbild ihrer Schwester halt beibehalten, sodass sie eben in der Öffentlichkeit nicht blamiert wird und dass alle diese ideale Jane Austen eben, diese idealisierte Figur in Gedächtnis behalten und nicht die richtige Jane Austen. Ich glaube, in erster Linie ging es eigentlich darum. Und zumindest ging es auch Jane darum, weil die natürlich auch angeblich zumindest ihre Schwester Cassandra darum gebeten hat, die Briefe eben nach ihrem Tod zu verbrennen, was ja dann auch Cassandra gemacht hat. Und ich denke mir mal, wenn wir die Briefe heute in den Händen hätten, ja, da mag vielleicht das eine oder andere drin gestanden haben, wo wir sagen, oh mein Gott, die hat sich sowas von über die Nachbarn lächerlich gemacht.
Mhm.
Das ist vielleicht auch nicht der beste Charakterzug für so eine edle Autorin. Aber wahrscheinlich würden wir nur mit den Augen rollen und würden sagen, Leute, das ist typisches Tagebuchmaterial von so jungen Frauen, weißt du? Also da steht bestimmt nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas extrem Skandalöses drin gestanden hat. Sondern hier geht's wirklich um die Aufrechterhaltung dieses Bildes Jane Austen. Und das merkt man auch tatsächlich, wenn man in die Serie direkt einsteigt. Was wir ja, glaube ich, jetzt einfach auch mal machen können. Denn da sagt Cassandra, nachdem sie auf einen Fan trifft von ihrer Schwester, einen, der dann also wieder mit der in der Familie dann zusammenhängt, können wir gleich genau besprechen. Aber sie trifft dann eben auf einen Fan und da sind zwei Dinge drin gewesen, wo ich ehrlich gesagt sehr gelacht habe. Nämlich zum einen unterhalten sie sich eben darüber und dann meinte, oh, ich bin ein so großer Fan von ihrer verstorbenen Schwester, großartig. Mhm. Und da fragt sie, ja, was war denn da, also was, da sagt er, mein Lieblingsbuch von ihr, das ist das mit dem Priester. Welches war das nochmal? Und da fängt Cassandra schon so an und sagte, na ja, also eigentlich gibt es in allen Büchern von ihr. Und in dem Moment unterbricht er sie und sagt, oh ja, richtig, es war Mansfield Park. Und ich habe mich in dem Moment gefragt,
es sagt nicht mal Mansfield Park, es sagt Mansfield House.
Ach, Mansfield House hat er gesagt, okay.
Und es war nämlich das, auch noch falsch oben drauf.
Ja, ja, genau, auch noch falsch, oh mein Gott. Und der Witz ist, weil ich so geschockt war von Mansfield Park, dass ich das überhaupt nicht gehört habe, dass es auch noch eine zweite Ebene war von diesem Witz. Ich frage mich nämlich, ob das absichtlich Mansfield Park, Mansfield House, wie auch immer, ob die das absichtlich genommen haben, weil das ja eigentlich, glaube ich, das unpopulärste Werk von Jane Austen ist. Und dann sagt er, oh, ich bin so ein Riesenfan und alle erwarten irgendwie, dass dann sowas kommt wie, ich habe Stolz und Vorurteil geliebt oder ich habe Emma geliebt oder was. Und dann kommt der ausgerechnet in Mansfield Park um die Ecke, weißt du, es ist so, okay, das trögste, längste, quasi atypischste von Austen überhaupt. Also das war das Erste, wo ich ein bisschen gelacht habe und dann geht es ja eben um die Diskussion, dass er sagt, ja, also gibt es denn irgendwie noch Neues von ihrer Schwester zu erfahren? Können Sie da vielleicht so ein bisschen uns, ja, was verraten, so was hinter den Kulissen so abgegangen ist und so? Ich meine, das würde ich auch fragen, ganz ehrlich, als Fan.
Mhm.
Und dann sagt sie, everything there is to be found about Jane Austen is in the pages of her novels.
Mhm.
There is nothing more to learn. Also alles, was es über Jane Austen zu wissen gibt, findet sich in den Seiten ihrer Romane. Es gibt nichts mehr über sie zu lernen, als das, was da bereits steht. Und das sagt sie mit so einem Nachdruck und so einer Überzeugung, dass man das auch nicht in Frage stellt. Aber das zeigt für uns natürlich als Zuschauer gleich direkt am Anfang, dass es hier nicht darum geht, eine echte Jane Austen kennenzulernen, sondern eine idealisierte Figur, eine idealisierte Autorenfigur. Und das ist also, fand ich, war ein sehr schöner Start sozusagen dieser ganzen Geschichte. So, also das ist der Anfang. So. Und mich hat es ein bisschen gewundert, es fängt ja damit an, dass eben Isabella diesen Brief rausschickt und sagt zu Cassandra, ich möchte dich informieren darüber, dass Vater im Sterben liegt. Ich kümmere mich um ihn, du musst dich um gar nichts kümmern. Erstens, warum hätte Cassandra sich um irgendwas kümmern sollen? Weil es ist ja gar nicht ihre Familie. Also eigentlich hat sie da keine Verpflichtung. Wenn jemand eine Verpflichtung hätte, wäre es eigentlich Mary. Weil das ist ja die Ehefrau vom Bruder. Also ist zwar die Ehefrau von Bruder von Jane, aber Mary ist auch gleichzeitig eben die Schwester der verstorbenen Mutter von Isabella. Also eigentlich, wenn eine Verpflichtung hätte, wäre es ja eigentlich dann Mary, ja?
Genau.
Naja, egal. Auf jeden Fall hat sie diesen Brief so eindringlich verfasst nach dem Motto, und komm bitte nicht und mach dir keine Gedanken und komm bitte nicht, dass ich da echt saß und dachte, warum betont sie das denn so? Also ich habe gedacht, da muss doch irgendwas dahinter liegen, dass sie so wahnsinnig betont, dass sie auf gar keinen Fall kommen soll. Und ich meine, Cassandra, was macht sie? Sie kommt natürlich doch. Ja, aber es stellt sich ja dann irgendwie so im Laufe der Serie raus, dass da überhaupt nichts dahinter stand, dass sie so betont hat, dass sie nicht kommen soll. Außer eben die Tatsache, glaube ich, dass es ihr einfach zu viel ist, wenn so viele Menschen im Haus sind.
Ja, ich glaube, sie wollte einfach Cassandra darüber informieren, dass ihr Vater im Sterben liegt, und hatte sich ja auch gemeldet, wenn er dann gestorben ist. Und sie hat vielleicht so eingeschätzt, dass Cassandra auf jeden Fall kommen wird. Deswegen hat sie es betont, dass sie nicht kommen soll.
Ja, also so nach dem Motto, ich kenne dich doch, jetzt bitte tu mir den Gefallen und werde mich auch noch zu zusätzlichen Belastungen. Ich bin schon belastet genug durch meinen sterbenden Vater. So hätte ich das jetzt interpretiert. Nee. Aber so wie das halt anfängt hier direkt am Anfang der Serie, hätte ich halt geschworen, dass da irgendwas dahinter steckt, was Besonderes, dass irgendwie Isabella verhindern möchte, dass irgendwas entdeckt wird oder dass es ein Erbe gibt oder irgendwas. Also das war irgendwie so, das war so eindringlich formuliert, dass ich gedacht habe, irgendwas muss da mehr dahinter stecken. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend, dass da nicht mehr dahinter steckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ja. Okay. Naja, und Cassandra, genau, Cassandra reist dann an und dann kriegen wir halt sehr schnell mit, dass Cassandra ein Motiv hat, nämlich, ja, selbstverständlich möchte sie sich auch von dem Sterbenden verabschieden, aber in erster Linie geht es ja eigentlich darum, die Briefe, die Jane an Eliza geschrieben hat, also die verstorbene Ehefrau des jetzt verstorbenen Mannes und die Mutter von Isabella, die Briefe zu finden und zu verbrennen, weil sie nämlich ihrer Schwester Jane versprochen hat, dass eben alle Briefe, privaten Briefe, die Jane verfasst hat, verbrannt werden nach ihrem Tod. Und ich denke mal, sie hat einen Großteil der Korrespondenz, den sie zum Beispiel jetzt auch schon mit ihrer Schwester hat und so, das ist schon verbrannt, weil ich meine, wir befinden uns hier zeitlich 13 Jahre nach Janes Tod. Ja? Und jetzt eben, nachdem es also quasi in dieser anderen Familie, wo auch Korrespondenz von Jane eben stattgefunden hat, niemanden mehr gibt, außer eben der Tochter und natürlich auch noch Mary, die Schwägerin von ihr. Da ist jetzt ihr, da kann sie jetzt halt hingehen und kann sagen, okay, ich reiß mir die Briefe unter den Nagel und vernichte sie dann. Und tatsächlich schafft sie es auch, so ein bisschen Trickserei, Briefe als erstes zu finden und an sich zu nehmen. Und dann macht sie natürlich etwas, was eigentlich, naja, also Briefgeheimnis und so, ja. Sie liest die Briefe. Und das sind ja Briefe von Jane an Eliza.
Ja.
Und eigentlich geht sie die nichts an.
Ja.
Aber sie liest sie. Und durch das Lesen hat sie dann natürlich Flashbacks und erinnert sich daran, was die Ereignisse waren, die in den Briefen eben von Jane beschrieben werden. Und da finde ich ganz interessant, dass die Flashbacks, die sie halt hat, oder die Erinnerungen, die wir dann mit ihr gemeinsam eintauchen, sind natürlich kommentiert von Jane, weil sie ja den Brief liest. Aber gleichzeitig legt sich das übereinander mit auch ihren Eindrücken von den Erinnerungen. Also eigentlich haben wir Cassandras Erinnerung, die dann eben durch Jane kommentiert wird. Und das finde ich ganz spannend, weil es offensichtlich da eine Schere gibt.
Ja, also, klar.
Cassandra wie erinnert immer, sich definitiv oder? Anders. Ja, aber ich fand es halt auch so ganz interessant. Also die Jane Austen, die wir halt durch diese Briefe hier zu sehen bekommen, ja, die ist sehr scharfzüngig, definitiv. Das ist die Art von scharfzüngige Jane Austen, die wir beide ja auch so lieben und die wir auch aus ihren Büchern kennen. Aber die ist ehrlich gesagt nicht sympathisch. Und die ist auch ziemlich anstrengend. Also das ist halt eben nicht das Ideal Jane Austen, das wir hier zu sehen bekommen, sondern das ist eigentlich eine Figur oder ein Charakter, der sehr viele, ja, auch Fehler hat, die vielleicht auch normal sind, weil ich meine, sie ist ja nur menschlich. Aber da waren so ein paar Dinge dabei, wo ich mir auch gedacht habe, also wenn das meine Schwester wäre, dann würde ich mit der nicht mehr reden.
Okay.
Ja? Aber ich meine, okay, dafür sind es halt auch Briefe. Das sind ja auch immer Momentaufnahmen. Das kennen wir ja auch. Dann sagen wir vielleicht mal was und dann ist es irgendwie 3 Wochen später wieder anders oder man hat sich dann abgeregt oder so. Ja, also es ist ja, naja. Ja.
Also was ich in diesen Briefen oder was ich in dieser Darstellung von Jane Austen interessant finde, ist, sie glaubt, also es ist so angedeutet wird, dass sie an Depressionen leidet.
Ja, also beziehungsweise Cassandra spricht halt davon, dass sie eventuell wieder in Melancholie verfällt.
Ja,
da habe ich auch kurz überlegt, genau, ich habe auch kurz überlegt, ob das wirklich...
Ein früher Name für Depression.
Ja, genau, aber das ist eben meine Frage, ob das wirklich eine richtige Depression dann ist oder ob es vielleicht kurzfristige Phasen sind von milder Traurigkeit oder so. Weißt du, was ich meine? Also was Leichtes im Vergleich zu schwerer Depression, weißt du?
Ja, aber ich finde halt, was auch angedeutet wird, sie sagt ja auch immer, Jane braucht Cassandra, weil Cassandra muss quasi gucken, dass sie weitermacht und sie muss sie auch motivieren und sonst. Also für mich wirkt das wirklich so, also für mich ist Jane Austen in der Verfilmung jetzt wirklich als depressive Person dargestellt worden. Mhm. Teilweise ging sie besser, teilweise ging sie deutlich schlechter und sie hatte Mühe halt quasi wirklich so die ganz normalen Sachen teilweise zu machen und war halt so, ne, also nach dem Tod von ihrem Vater war sie ja massiv lethargisch. Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Codependency, würde ich fast sagen, bei diesen zwei Schwestern. Also einerseits war Jane wollte, dass Cassandra ihr eigenes Leben führt, war aber sehr abhängig von ihr, dass ihr quasi sie da auch so ein bisschen durchs Leben gemanagt ist. Und ich glaube, Cassandra fühlte sich hart gebraucht durch ihre Rolle, die sie in Janes Leben geführt hat. Und deswegen war halt so, ja klar, sie hätte Tom geheiratet und mit ihm ein normales Leben gehabt. Aber als das dann keine Option mehr war, ist sie dann quasi aufgegangen in diesem, ich bin quasi immer hilfsbereit und ich will immer Menschen helfen. Das ist ja auch eher so, das ist auch etwas, was sie auch wiederum Isabella gegenüber sagt. Das sagt sie, es ist ihre Rolle, sie in dieser Gesellschaft ist, dass sie hilfsbereit ist. Sie hat keine eigenen Kinder, sie hat keinen Ehemann, ne? Dann springt sie halt ein und hilft anderen Menschen, so. Und das ist, sie hat ihre Erfüllung darin gefunden. Und ich glaube, dass weil du so sagst, Jane hat Sachen gesagt über ihre Schwester, die unverzeihlich sind. Also wenn wir auf diese Szene rauf spielen, wo sie diesen Heiratsantrag ablehnt und Jane das überhaupt nicht verstehen kann. Ich glaube, es hat da wirklich auch Gedanke von Jane war, sie hat sich selbst für diese Armut verdammt, weil sie halt ihr Schreiben ausleben will, weil ihr das wichtiger als alles andere ist. Aber sie kann nicht verstehen, wie man das macht, wenn man das nicht hat und wenn man die Chance hat, was anders zu haben. So, ne? Also ich glaube, es ist halt eher so dieses, sie kann das da nicht verstehen, weil sie das eigentlich an sich irgendwo selbst scheiße findet. Und das ist so eine Reflexion quasi, es ist eine Projektion. Sie projiziert dann quasi von ihr eigenen Ja aus. Ich mache das ja aus einem Grund und ich muss ja darunter leiden. Ich möchte nicht, dass meine Schwester darunter leidet, dass ich immer quasi das Mündel von einem Mann zu sein. Und eben abhängig zu sein von der Familie und kein eigenes Vermögen zu haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, die beiden haben sich schon sehr geliebt. Das kommt sehr stark rüber. Es war vielleicht nicht immer so ein gesundes Verhältnis. Aber ja, es ist halt, wenn man so isoliert aufwächst, ja.
Ja, also was ich habe halt auch das Gefühl, du sagst es schon, also die Rolle, die sie dann quasi einnimmt, ist tatsächlich die derjenigen, die sich irgendwie um alles kümmert, die dann auch sagt, sie muss sich um ihre Schwester kümmern und so weiter, das hat Priorität. Ja, definitiv. Aber natürlich ist es aber auch so ein sich hereinflüchten sozusagen in diese Rolle. Also ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich will nicht sagen, sie hat diese Rolle dann Jane aufgezwungen. Also ich glaube, Jane hat es auch dankbar angenommen. Aber ich habe halt dann doch irgendwie gerade auch in den letzten Jahren so das Gefühl gehabt, dass die so eine ganz krasse Co-Dependency hatten.
Ja,
Genau. Also das ist so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen grenzwertig. Also
auch so sagen. Ja, also ja, es, okay. ist, es ist definitiv nicht gesund, im eigentlichen Sinne, wie man das haben würde. Aber ich denke halt, es ist zustande gekommen, weil die von Anfang so, das waren ja auch die einzigen Schwestern in einer Familie voller Männer. Ne, die hatten also dann nur noch Brüder. Und die waren ja von Anfang an extrem aufeinander fixiert, sind zusammen in die Schule gegangen. Es gibt ja dieses Zitat von wegen, ne, wenn Cassandra heute sich den Kopf abschneiden würde, würde es Jenny gleich tun, hat angeblich ihre Mutter gesagt, also ein paar Versierer hier. Aber es geht so in die Richtung. Und das war so, die haben alles zusammen gemacht und das hat sie, und dadurch, dass die halt nie geheiratet haben und so, die sind so massiv zusammengeschweißt worden, aber auch, weil sie einfach keine andere Möglichkeiten hatten. Ne? Sie waren halt eigentlich immer eine Bürde, weil sie als Frau einfach nur gekostet haben und nichts wirklich Geld verdienen konnten. Und ja, ich glaube, das ist diese Unsicherheit, die da auch kam und so weiter und so fort und das Gefühl, okay, eigentlich müsste man heiraten, um sich selbst absichern zu können und das ist die einzige Art und Weise, wie sie absichern könnten. Es ist nicht gut, aber es verwundert mich nicht, dass die beiden so Codependency hatten, dass die so abhängig voneinander waren, weil das hat, glaube ich, eigentlich in diesen Umständen, in denen sie sich befunden haben, eigentlich nicht anders rauskommen
ja, könnte. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen, wie ist die Gesellschaft und welche Chancen hatten die Frauen in der Gesellschaft? Und die beiden waren
ja wirklich nur verheiratet. Du konntest dich ja wirklich nur verheiraten.
Ja auch, genau, die beiden waren jetzt nur mal jetzt Old Spinsters, sag ich mal. Also die nicht verheirateten alten sitzen gelassenen Mauerblümchen. Ja, also schwierig. Mhm. Genau. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen auf die eigentliche Folge. Also in der ersten Folge geht es eben darum, Cassandra reist da eben hin und sucht die Briefe. Sie findet die Briefe und hat dann eben diese ganzen Flashbacks und erinnert sich daran, wie das damals war. Und wir fangen damit an, dass wir doch eine junge Jane und eine junge Cassandra zu sehen bekommen und die Szene mit Tom Fowl sich eben abspielt. Also das heißt, Cassie und Tom Fowl sind ineinander verliebt und ich fand es sehr lustig, weil wir kriegen halt die Hochzeitsantrag oder die Eheantrag-Szene halt gezeigt.
Mhm.
Und vorher kommt Tom da halt so hin und sagt dann halt zu Jane, die ja dann mit Cassandra eben da zusammen unterwegs war, dass er doch gerne mit Cassie alleine jetzt gerne unterwegs sein möchte.
Ja.
Und Jane ja dann auch sagt, alleine? Zwinker, zwinker, weißt du, so irgendwie, das ist, gehört sich aber nicht. Und dann ist die nächste Szene, dass die beiden eben alleine draußen im Park spazieren gehen. Und ich noch so, what the, alleine? Das gibt's doch eigentlich gar nicht. In allen Regency-Verfilmungen, die wir kennen, war immer eine Anstandsdame dabei. Und wenn Jane, also Jane Austen, und wenn Jane irgendwo ganz hinten in 500 Meter Abstand hinterhergedröppelt wäre oder so, nee. Die hat die dann einfach ihre Schwester da alleine mit dem draußen im Park rumlaufen lassen.
Ja gut, es war klar, dass er ihr einen Antrag macht.
Ja, das schon,
du,
aber
das
trotzdem.
Das hast du schon nur in Zweisamkeit gemacht.
Ja, normalerweise würde ich das eigentlich dann so ein bisschen machen wie in Stolz und Vorurteil. Man dröppelt halt irgendwie in 500 Meter Abstand hinterher, sodass man eigentlich nicht mehr das Pärchen sieht. Und dann bleibt man kurz stehen und schnürt sich irgendwie den Schuh zu und so, weißt du, so halt. Mhm. Aber naja, genau, dann haben wir eben die Szene mit Tom Fowl und Cassie verlobt sich mit ihm. Mhm. Und alles sieht wirklich aus wie Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dann stellt sich heraus, dass Tom sich verpflichtet hat, als Seefahrer in die West Indies zu fahren. Auch natürlich aufgrund von Druck seines Vaters. Und das hat er aber Cassandra nicht mitgeteilt.
Yeah.
Und das ist aber auch ganz schön assig, oder? Also ich meine, hallo? Dass er sich halt nicht getraut hat, ihr das zu sagen, weil er wahrscheinlich wusste, dass das zum Problem wird. Ich meine, die haben ja dann auch eine Fernbeziehung, müssen dann auch die potenzielle Ehe erstmal aufschieben und so weiter.
Mhm.
Und Cassie ist natürlich so wahnsinnig verliebt, dass sie sagt, okay, geht in Ordnung. Aber ja, ist halt schwierig. Und tatsächlich ist es dann ja auch so, dass er dann, wie gesagt, einige Monate als Seefahrer unterwegs ist und dann eben nicht mehr von dieser Fahrt zurückkommt, sondern eben verstirbt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, er hat irgendeine Krankheit, hat er sich eingefangen.
Gelbfieber.
Ich weiß nicht mehr, Gelbfieber? Ja, okay. Mhm, also dann verstirbt er eben an Gelbfieber. Und vorher haben die ja noch diese herzzerreißende Szene, wo er halt zu ihr sagt, dass er, falls er nicht mehr zurückkommen sollte, vererbt er ihr halt alles, was er an Geld hat.
Und
das
sie soll bitte
auch
schön...
wahnsinnig viel,
ja,
weil
sie
er
soll...
ist ja auch nur der zweite Sohn.
Ja, genau. Und sie soll sich bitte schön niemand anderes suchen. Das sagt er ihr auch. Und sie sagt,
ja, beziehungsweise
nee.
Sie sagt es eigentlich, glaube ich, freiwillig von sich aus. Also sie sagt ja dann, ich werde niemals jemand anderen lieben.
Und ja, nee, er sagt ihr ja, wenn ich nicht zurückkomme und es nicht funktioniert, ne, also wenn ich heiraten kann.
Stimmt.
Ja, genau, dann möchte ich, dass du nicht irgendwie dein Leben lang alleine bist, sondern such dir für dich jemand anders. Und sie sagt, nein, ich könnte nie jemand anderes für dich lieben. So. Also er möchte das eigentlich. dass sie, dass ja, sie sich aber, nicht an ihn bindet, auch im Tod.
Ja, und gleichzeitig aber sagt er ja aber auch, sagt sie aber auch, also er sagt ja dann auch, du bist mit mir verlobt, deswegen kriegst du dann auch meine Kohle. Und sie sagt ja, aber deswegen habe ich mich nicht mit dir verlobt. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht verheiratet, wir sind ja nur verlobt. Also normalerweise ist es ja dann nicht so, dass die Verlobten dann auch das Geld bekommen von den
Ich glaube,
in dem Fall sagt er ja auch, dass das für sie eine Abhängigkeit, Unabhängigkeit bedeutet in der Zukunft. Mhm. Da meinte, dann bist du wenigstens ein bisschen abgesichert.
Ja, weil ich glaube, bei ihm ganz klar war, dass er es vermutlich nicht überleben wird. Also ja, dass es eine große Chance besteht, dass er drauf geht und er das ihr nicht antun wollte.
Ja, ja. Naja, also das ist quasi die erste Szene, dass wir erstmal eingeordnet bekommen, okay, es gibt Cassandra, sie war verlobt, Jane war es nicht. Und das wird erstmal eingeordnet. Und dann haben wir aber am Ende diese Szene, wo ja beschrieben wird, wie Cassandra mitgeteilt bekommt, dass Tom tot ist.
Mhm.
Und dann hat aber Jane, das habe ich nicht richtig verstanden, Jane hat dann geschrieben, dass Cassandra zusammengebrochen ist.
Nee, das war Mary. Nein, das war Mary.
Ja, das habe ich nicht verstanden, warum wir plötzlich bei Marys Brief waren. Das war
weil Mary, sie hat Mary hat einen Brief an Eliza geschrieben, an Eliza Fallows, an ihre Schwester. Und die hat darüber geschrieben, wie sie diese Nachricht verkündet hat. Und quasi Cassandra liest es ja 13 Jahre später und sagt so ist es ja überhaupt nicht, ist es gar nicht gegangen, so, ne? Und Mary beschreibt halt so von wegen, ja, Cassie hätte komplett die Fassung verloren, wäre nicht mehr zu trösten gewesen, wäre einfach nur noch am Heulen gewesen und sonst was. Und man sieht halt in Erinnerung das Flashback von Cassie, wo sie einfach komplett ruhig die Nachricht entgegennimmt, dass halt Tom tot ist. Und deswegen ist sie auch auf Mary nochmal sauer.
Genau, weil sie gesagt hat, du hast gelogen, weil Mary hat behauptet, sie wäre halt zusammengebrochen und hat ihr quasi auch eine emotionale Destabilität untergeschoben. Warum auch immer, ich weiß nicht, um sie vielleicht irgendwie wichtig zu machen, um sie zu diskreditieren, ich weiß es nicht.
Mary mag ja die beiden Osten-Schwestern eh nicht.
Ja, schon, aber irgendwie ja. Und aber diesen Switch vom einen Brief zum anderen, den habe ich irgendwie verpasst. Weil ich guckte so, la la la, und plötzlich ist sie sauer auf Mary und ich so, Moment mal, das war so ein bisschen so.
Das war, man merkt es, weil der eine Brief von Mary vorgelesen wird und nicht von Jane oder so.
Ja, okay. Naja, aber genau, das ist so diese Endszene und da wird halt auch nochmal ich finde, in dieser ersten Folge wird ganz klar gemacht, wer sind die Player, wer kann wen nicht leiden, wer mag wen. Und wie gesagt, der erste Flashback, um zu etablieren, okay, wir haben Cassandra, der eigentlich so eine Standard- ich sag mal, so ein Standardschicksal von einer typischen Frau in der Regents-Area bevorsteht. Nämlich heiraten, Kinder kriegen, abgesichert sein, etc.
Mhm.
Und in dem Fall ist es aber tatsächlich auch so, das wird uns ja auch sehr deutlich gemacht, dass sie wirklich verliebt ist in Tom und Tom auch in sie. Und dass sie aus Liebe heiraten und eben nicht aus irgendwelchen Absicherungsgeschichten oder so.
Mhm.
Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das ist nicht der Hauptgrund. Ja. So. Das ist quasi die erste Folge.
Genau.
Dann haben wir die zweite Folge, wo die Flashbacks weitergehen, also die Folgen schließen direkt aneinander an. Also da ist auch kein Zeitsprung zwischendrin oder so, sondern die gehen ineinander über.
Mhm.
Wir haben also weiterhin Flashbacks und kriegen dann jetzt weitergeschildert, dass Eliza eben Baby Isabella auf die Welt bringt. Und dann macht ja Mary so eine Andeutung von wegen, ja, nachdem Cassandra ja dann quasi, also wir sind jetzt zeitlich eben in der Zeit, wo Cassandra noch um Tom trauert.
Mhm.
Und dann sind sie, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Stadt das war, aber sie sind am Meer irgendwo.
Ja, weiß ich
also
auch
gar
nicht.
Also eine von diesen typischen Strandressorts, so ein bisschen,
genau.
So ein bisschen Sanditon-mäßig halt. Und genau, und da sind sie und da trifft dann Cassandra auf Mr. Hopday. Und da unterstellt Mary ja Cassandra, dass Cassandra und aber auch Jane an Mr. Hopday beide interessiert gewesen seien und dass das so eine ganz anrüchige Ménage à trois gewesen wäre, wo die Schwestern um den gleichen Mann konkurriert hätten.
Mhm.
Und Cassandra so, nee, das ist absoluter Bullshit. Und dann kriegen wir halt die Erinnerung zu sehen. Und in der Erinnerung wird sehr deutlich, dass eigentlich Jane ihre Schwester Cassandra mit Mr. Hopday verkuppeln möchte.
Mhm.
Das ist halt ein junger Mann, den sie da kennengelernt haben, zufällig. Aus gutem Hause, der auch so ganz nett wirkte.
Mhm.
Und tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, dass Cassandra sich ein bisschen in ihn verguckt hat. Also Mr. Hopday hat sich auf jeden Fall in Cassandra verknallt.
Mhm.
Und Cassandra, glaube ich, hatte auch zarte Bande zu ihm, obwohl sie ja eigentlich noch um Tom getrauert hat. Und hier wird auch übrigens optisch, finde ich, gut dargestellt, dass sie aus dieser Trauerzeit rausgeht, weil sie legt dann nämlich das schwarze Kleid ab, das sie die ganze Zeit getragen hat. und trägt dann eben ein gelbes Kleid, also so sonnig und fröhlich und also wieder aufgeschlossen fürs Leben. Ich fand übrigens auch ein sehr schönes Kleid. Also mir hat die Farbe super gefallen. Und genau, und dann fragt tatsächlich Mr. Hobb Daisy ja auch und bittet um ihre Hand.
Ja.
Und sie
schmettert
lehnt
ihn ab. Ja.
Genau. Und sie ist aber verzweifelt. Also man merkt, dass sie das nicht gerne gemacht hat. Aber sie fühlt sich gebunden in ihrem Versprechen an Tom. Also da ist sie noch nicht drüber hinweg. Und dann kommt es zu einem Gespräch mit Jane, das ich super spannend fand, weil nämlich wir Jane Austen ja eigentlich kennen als diejenige, die für die Liebe plädiert. Also wenn wir uns alle ihre Romane angucken, da geht es ja immer darum, gerade auch in Stolz und Vorurteil, dass sie ja immer sagt, die Liebe ist das Wichtigste, Stand und Geld ist alles nicht so wichtig, die Liebe muss es sein, dafür verzichte ich auch auf große Geldsummen und was nicht alles. Und jetzt plötzlich haben wir hier ein Gespräch zwischen Cassandra und Jane, wo Jane sagt, Mensch, du bist so dumm, du hast so eine gute Chance hier gekriegt, abgesichert zu sein, ein Einkommen zu haben, ein Dach über dem Kopf. Du musst dir um nichts Gedanken machen, wieso nutzt du diese Chance nicht? Und das fand ich überraschend. Wie ging es dir mit dieser Szene?
Also mich überrascht es nicht. Also ich glaube halt, also was man halt, glaube ich, immer gerne mal verwechselt, ist, dass Jane Austen halt Romane geschrieben hat, der Unterhaltung wieder, und dass das eine gewisse Fantasie war. Und ihre Charaktere kommen ja meistens auch aus ihr, gut, nicht alle, aber viele ihrer Charaktere, Hauptcharaktere, kommen aus ähnlichen Verhältnissen und steigen dann auf durch die Hochzeit und sind dann abgesichert und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich so eine Fantasie. Und ich glaube, Jane Austen war einfach knallhart eine Realistin und hat halt gesagt, so, ne, ich kann mir einen Mr. Darcy quasi überlegen, aber ausdenken, aber es heißt nicht, dass ein Mr. Darcy existiert, denn du liebst und trotzdem auch Geld hast, und hier hast du halt die Möglichkeit, dass du dich jemanden, den du magst, vielleicht nicht überwältigenderweise liebst, aber du magst ihn und der finanziell abgesichert ist, der dich absichern kann. Das ist ja, wie wir vorhin besprochen haben, die einzige Möglichkeit war, als Frau sich abzusichern. Und sie will einfach ihre Schwester versorgt wissen, und mich überrascht es nicht. Also ich glaube halt einfach, man darf Jane Austens Werke nicht mit Jane Austen gleichsetzen.
Ja, aber das ist, glaube ich, was echt dann auch viele machen. Beziehungsweise, wenn man sieht, dass sie eigentlich immer für die Liebe plädiert, ist man davon ausgegangen, oder gehe ich auch davon aus, dass die Autorin dann das eine Meinung ist, die Autorin auch generell im Leben vertritt.
Sagt sie nicht an einer Stelle, ist so verwegen, weil ja Cassandra das ja auch vorwirft, sagt sie nicht, nein, ich sag nicht, sie sagt irgendwie verwegen, das Leben sei hart genug, und sie will einfach nur, dass da auch noch Liebe drin ist, oder sie glaubt daran, dass da auch noch Liebe drin ist, irgendwie sowas. Irgendwie sowas sagt sie, ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Irgendwie auf jeden Fall, ich glaube, das ist halt, ne, die hat Romane geschrieben, die Eskapismus waren, die irgendwo Gesellschaftskritik waren, weil sie das ja auch kommentiert hat und auch sich mit diversen Sachen auch kritisch auseinandergesetzt hat, aber die romantischen Beziehungen in diesem Roman, die sind eine Fantasie, und das wusste Jane Austen, das ist nicht Realität. Und das ist halt so schade, dass so viele Leute denken, Jane Austen sei nur Romantik, weil natürlich ist Jane Austen ist vielmehr die ganze Kommentierung der Gesellschaft, diese spitze Ton, dieses ich überzeichne die Figuren, weil es natürlich irgendwo eine Kernwahrheit ist. Das ist eigentlich, worum es in Jane Austens Werken tatsächlich geht. Und die Romanzen, das war eine Fantasie, und das wusste sie auch. Und meine Jane Austen hat ja selbst, und das finde ich, diese Serie wirklich so gut dargestellt ist. Man merkt, wie sehr Jane Austen diesem Ziel, dass sie schreiben kann, alles andere untergeordnet hat. Wie überzeugt war sie? Sie hat auf die Liebe verzichtet, sie hat auf die Ehe, auf ein normales Leben verzichtet und ist lieber in Armut gelebt und lieber abhängig von ihrer Familie gelebt, nur damit sie schreiben konnte. Und nur damit sie auch wirklich Autorin, auch eine publizierte Autorin sein konnte. Und das ist halt irgendwie, die war einfach nur Realistin, und sie wusste halt so, hey, mir wird's scheiße gehen, mein Leben lang dafür. Das ist aber das Opfer, das ich dafür eingehe. Warum nimmst du nicht den einfachen Weg raus? Und der einzige Weg, der aus dir als Frau in dieser Zeit auch übrig bleibt. Also es ist halt so, das hat mich nicht überrascht. Ich finde einfach nur, es hat sie wirklich als Mensch dargestellt, der mit beiden Beinen im Leben stand.
Also Cassandra antwortet ja auch auf die Frage, sie wird ja immer wieder nach ihrer Schwester gefragt und auch, ob sie irgendwas verraten kann. Das finde ich so lustig, weil es tatsächlich auch heute so ist. Ich meine, gibt es irgendwelche Behind-the-Scenes-Secrets, die du irgendwie, weißt du, so? Und sie sagt ja dann auch, nee, also Jane, also weil ja dann auch Isabella zum Beispiel nachgefragt hat nach Jane und ob sie vielleicht auch ein Love Interest oder so hatte. Und dann sagt ja aber auch Cassandra, Janes große Liebe war das Schreiben. Also ja. Sie sagt es ganz klar, was natürlich aber auch so ein bisschen so diese Idealisierung der Autorin natürlich auch schon wieder beflügelt. Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, ja, grundsätzlich wird also Jane Austen hier als recht realistisch dargestellt. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, sie weiß selber nicht so richtig, was sie möchte. Denn nachdem sie ja tatsächlich, die Episode wird auch geschildert, eben eine Nacht lang verlobt war, löst sie ja ihre Verlobung am nächsten Tag wieder auf.
Ja.
Und da hat sie ja so eine kleine, also da wird ein Gespräch uns gezeigt zwischen den Schwestern, wo sie auch so eine kleine, ich sag jetzt mal, Mini-Panikattacke hat, wo sie sagt, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Mich ewig zu binden als Ehefrau und so. Und
ich kann nicht mal mehr einen Brief schreiben, ja.
Genau, und ich werde nur noch Briefe schreiben und eben keine Bücher mehr. Also das war so dieses,
wär,
oh mein Gott. Also in die Normalität rein, das ging halt einfach nicht. Genau.
Ja, aber das, ich finde, was sie nicht will, ich glaube, sie wollte, aber sie wusste halt einfach, dass der Verlust halt von Steventon, wo sie aufgewachsen ist, bevorstand. Sie hat irgendwie eine Möglichkeit gesucht, sich abzusichern. Cassandra hatte diesen Move ja nicht gemacht, sie irgendwie abzusichern. Sie hatte dann nicht geheiratet. Und sie hat dann halt einfach die Möglichkeit, gut, es war dumm, das zu machen, hat sie halt irgendwie einen Typen angeflirtet, der natürlich vollkommen da drauf gegangen ist. Und,
ja, Harris Big Wither.
Genau, und angebissen hat. Und ich glaube letztendlich, ich finde, es ist einfach nur menschlich zu sagen, ja, sich irgendwie das auch gut zu reden und zu sagen so, hey, ich halte das auch aus, das wird sicherlich was. Und dann plötzlich zu realisieren, oh mein Gott, das wird ganz schlimm. Also ich sehe das, sagen wir mal so, wenn man das auf das heutige Beispiel übertragen will, dass zum Beispiel jemanden, der künstlerisch unterwegs ist und halt sagt so, okay, ich habe halt keinen kommerziellen Erfolg und ich muss halt irgendwie von schlecht bezahlten Job zum schlecht bezahlten Job angeln und irgendwann mal kriegt er vielleicht eben die Offerte, okay, hier ist das Angebot, jetzt hast du mal einen festen Vollzeitjob, aber dafür kannst du dann nicht mehr so kreativ unterwegs sein, weil du dann einen Vollzeitjob hast. Natürlich ist das verlockend, weil das ist anstrengend, die ganze Zeit einfach nur ne von Monat zu leben, in der Falle von Jane Austen so abhängig zu sein von der Familie, nicht wissen, was Zukunft ist, immer wieder umziehen müssen, weil sie kein Zuhause hat, weil sie auch nichts erben kann und so weiter und so fort. Und dass das irgendwann verlockend ist, einfach da mal einfach einzugehen und zu sagen, so okay, dann heirate ich den Typen halt, auch wenn ich ihn nicht mag, wird schon, ja. Das ist klar, aber das ist es dann auch in der gleichen Nacht, sie einholt, finde ich auch absolut menschlich und normal. Und sie hat halt dann halt einfach konsequent, Gott sei Dank, noch die Reißleine gezogen und gesagt am nächsten Tag, sorry, ich habe es mir doch anders überlegt. Hm. Also es ist letztendlich, ich will es nicht, ich würde es einfach nur sagen, das ist halt, das, man merkt in dieser ganzen Serie, merkt man, kriegt man wirklich Jane Austen als künstlerisches Person, als Künstlerin wirklich, nimmt man sie wahr und da wird sie sehr klar dargestellt. Und ich glaube, das sind halt einfach so Konflikte, die man halt hat als Künstlerin, wo man halt einfach merkt, wie schwierig das ist, wenn du halt nicht davon leben kannst und wenn du nicht eigenständig sein kannst. Und ja, das ist halt schwierig, wenn du dann immer wieder zwischen soll ich finanzielle Freiheit, soll ich Absicherung versus soll ich mich selbst verwirklichen können? Das immer wieder in diesem Konflikt.
Gut, das war ja damals
stehst.
Ja, aber tatsächlich Selbstverwirklichung war eigentlich nichts, was für die Frauen.
Ja, mal davon abgesehen.
Genau, also
ich finde mehr, ich finde einer der letzten Sätze, die Mary Austin dieser Serie sagt, finde ich sehr gut. Niemand interessiert sich für die Frauen, weil sie hat gesagt, niemand interessiert sich für die Frauen, die was sie zu sagen haben. Und das erinnert mich daran. Ich war letztens mit Freunden unterwegs. Wir waren in Schwetzing, dann waren wir so im Park, dann waren berühmte Schwetzinger Leute quasi ausgestellt und es gab kaum Frauen, es gab hauptsächlich Männer und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Kumpel, ich glaube ja, es muss ein Mann gewesen sein, hat gesagt, dann aus dieser Freundesgruppe hat gesagt, irgendwie ist das schon komisch, Frauen sind irgendwie immer nur dafür bekannt, dass sie irgendjemand geheiratet haben. Und das ist halt, das ist die Geschichtsschreibung, Frauen waren Accessoires. Sie haben
ja,
Kinder
ich meine,
auf die Welt gebracht und vielleicht noch ein paar Briefe geschrieben, aber das
ja,
war's.
Ja, und lass mich, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber ich meine, das ist doch genau das, was wir in Persuasion haben, wo Jane ja sich unterhält mit dem Bekannten von Frederick und dann er ja sagt, ja, aber es steht nicht in allen Büchern genug über the fickle nature of women, weißt du, so, also so diese unstete Charaktereigenschaften von Frauen. Und dann guckt ja Anne ihn nur an und sagt, Ja, und haben diese Bücher nicht alle Männer geschrieben?
Ja, ja.
Also dieses genau, so dieses ich liebe.
Nee, die Geschichtsschreibung, aber die Geschichtsschreibung ist männlich, genauso wie die erste Literatur männlich war. Und dementsprechend auch diese halt Gesellschaft männlich geprägt war. Und ja, Frauen hatten da nicht, also das ist, ich finde es ja schon dramatisch. Das sieht man ja auch im Beispiel von Isabella. Die wird ja auch aus ihrem eigenen Haus geschmissen.
Ja, aber
weil sie nicht erben kann.
Genau. Was ich hier aber ganz interessant fand, war, dass wir hier die Parallelen sehen zwischen Cassandra und Isabella auch natürlich.
Ja.
Oder, und das natürlich aber auch sozusagen eine Blaupause ist für im Grunde alle Frauen, die in dieser Zeit gelebt haben und eben nicht verheiratet waren und auch nicht ganz verarmt waren. Das war so ein Mittelding. Lass mich gerade einmal abschließen. Also die zweite Folge erzählt dann eben diese missglückte zweite Eheantrag an Cassandra und endet dann damit, dass die Cassandra in der aktuell spielenden Zeit eben sich eine böse, ich sag jetzt mal, Erkältung einfängt oder Influenza. Und zwar so schlimm, dass sie Fieberfantasien hat. Und da sage ich mir immer, also entweder waren die früher alle viel anfälliger oder aber, ich weiß nicht, weil wann ist denn heutzutage schon mal, also es gibt heute genug Leute, die eine Erkältung kriegen, auch wenn sie durch einen kalten Regen gerannt sind. Aber in den ganzen Jane Austen-Serien haben die alle immer gleich, also sind die immer, also Fieberfantasien. Wann hattest du das letzte Mal Schüttelfrost und Fieberfantasien? Also ich meine, dass man dann so schlimm gleich krank wird.
Aber ich,
das ist immer so, what?
Also ich habe aber eher verstanden, dass sie sich im Dorf angesteckt hat.
Okay, aber ich habe gedacht, weil sie halt, sie ist ja dann mehr oder minder geschlafwandelt, weil sie da in ihrem Flashback halt irgendwie drin war. Und dann stand sie doch quasi im Nachthemd auf dem kalten Steinboden da die ganze Zeit im Vorraum und hat auch aus dem Fenster geguckt in den Garten. Und das heißt, die hat da stundenlang quasi im dünnen Nachthemd im eiskalten Haus barfuß auf den eiskalten Steinboden stand sie da halt rum.
Ja, es kann beides sein.
Und ich habe gedacht,
sein,
da hat sie sich das halt geholt. Ja,
okay. Also ich hab das eher so verstanden, dass sie das ja, ich habe nicht ganz mitgekriegt, was im Dorf abging, was genau für was für eine Krankheit da war, aber ich habe es eher so verstanden, dass sie sich da vermutlich angesteckt hat.
Okay, ja,
aber
kann
ja,
das kann auch sein.
Aber ja, es ist schon so, es ist natürlich schon typisch Osten, dass er alle.
Aber ich meine, diese zweite Episode endete dann eben hochdramatisch, indem wir dann halt eine kranke Cassandra haben, aber auch eine, das fand ich sehr schön, Isabella, die gesagt hat, wir kriegen das schon hin, wir muss jetzt nicht irgendwie, wir müssen hier jetzt nicht den Chirurgen holen oder den Apotheker oder so.
Den Arzt,
sondern wir kümmern uns um sie und das schaffen wir schon. Und mit einer plötzlichen Sicherheit und Kompetenz, die sie da plötzlich ausgestrahlt hat, da war ich ganz überrascht und ich dachte, ach guck mal, also offensichtlich ist das ja was, wo sie sich wohlfühlt in dieser, ich sag mal, Profession oder so. Und dann ist nämlich genau das, was wir dann auch in der dritten Folge sehen. Da wird also Cassandra wieder gesund gepflegt. Die ist dann auch nur, ich sag mal, kurz krank. Die hat nur eine Nacht oder zwei Fieber und dann ist auch schon wieder gut. Aber während sie diese Fieberfantasien hat, redet sie eben davon, dass sie eben die Briefe vernichten muss, weil sie ihrer Schwester versprochen hat, dass sie die Briefe zerstört. Und Isabella versteht nicht so richtig, worüber sie da spricht. Sie denkt, es sind irgendwelche Fieberfantasien. Aber Mary, die quasi sozusagen durch die geöffnete Tür gehört hat, was Cassandra da in ihren Fieberfantasien gemurmelt hat, der dämmert langsam, dass vielleicht die Tatsache, dass sie die Briefe, die sie ja auch schon seit längerem sucht, nicht finden kann, damit zusammenhängt, dass diese Briefe vielleicht schon von Cassandra gefunden worden sind und Cassandra sie woanders versteckt hat.
Ja,
weil
und man muss
Liza hätte sie halt im Schreibtisch gehabt. Und genau da hat Cassandra sie ja auch gefunden und hat sie dann versteckt. Also mitgenommen und versteckt, um sie dann später nach dem Lesen eben zu verbrennen. Aber sie ist halt noch mittendrin im Lesen. Und Mary, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, warum denn? Also Mary möchte die Briefe ja auch finden. Und ich habe so ein bisschen aus dem Gespräch mit Cassandra herausgehört, dass Mary aber auch sich erhofft, so ein bisschen was von diesem Kuchen auch abzukriegen. Also dass so ein bisschen was von dem gloriosen Berühmtheit von Jane Austen auch auf sie irgendwie abfällt oder auf ihre Familie.
Sie wird auch eine Biografie über ihren Mann schreiben.
Genau,
auch
genau,
Gedichte,
weil sie sagt ja auch, es sagt ja dann auch Cassandra, ja, also dass wenn überhaupt eine Biografie geschrieben wird, dann ja über Jane, weil sie ist quasi das Genie der Familie. Und dann sagt ja irgendwie Mary nur so lapidar, ja, nicht nur über Jane, über die ganze Familie, wie zum Beispiel auch meinen Mann.
Yeah.
Und ich dachte so, okay, also da hatte ich das Gefühl, die will halt natürlich auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben, weißt du? Ja, so.
Ja, also
und
das,
deswegen
das,
sucht
das
die halt
Mary Austen, eine Opportunistin, das ist ja nichts Neues.
Ja, klar. Naja, und genau. Und dann haben wir eben diese dritte Folge und da haben wir natürlich auch wieder Flashbacks. Und genau, und da geht jetzt quasi so ein bisschen noch diese ganze Hopday-Episode weiter und dass sie eben nicht zusagt. Und dann verlassen sie Kensington eben und fahren nach Bath, Sie verlassen Kensington, ich sag das so schön, aber eigentlich werden sie rausgeschmissen. Und zwar Mary, es ist doch Mary, oder? Ich hab da so ein bisschen nicht
ganz so unübersichtlich. Wie kommst du auf Kensington? Meinst du es nicht Stevenson? Wo sie aufgewachsen sind?
Ah, ich dachte, das wäre Kensington gewesen.
Okay, nee, ich glaube, es war Stevenson.
Also sie müssen auf jeden Fall das Haus, in dem sie leben,
verlassen, weil James Austin, der Mann von Mary Austin, jetzt Vikar ist und quasi da mit seiner Familie leben will und der Vater von Jane und doch der Vater von James und sagt so, ja, er steht ihr jetzt nicht im Weg und die ziehen da raus. Und das weckt ein bisschen so, als hätte Mary Austin das orchestriert.
Genau, im Hintergrund die Fäden gezogen, um ihren Mann davon zu überzeugen, dass doch eigentlich jetzt dieses große Haus geeignet ist, eben auch für eine große Familie. Und ich meine, sie sind ja jetzt sie und sie haben zwei Kinder und sie werden noch mehr Kinder kriegen. Und aber die Schwiegereltern Austin, die haben ja quasi nur die zwei erwachsenen Töchter, Jane und Cassandra. Und die können auch durchaus mit was Kleinerem zurechtkommen. Vor allen Dingen wurde da aber auch irgendwie vorausgesetzt, weil der Vater war ja auch Priester. Dass dann
der geht
Sohn,
in Ruhestand quasi.
Ja. Genau, also der wird quasi in Ruhestand gezwungen, ja. Aber da wird vorausgesetzt, dass der Sohn dann genau dieses Amt auch übernehmen kann. Und das ist dann auch genau das, was da passiert. Und zu diesem Amt gehört dann auch eben, ja, dieses Haus und alles, was damit zusammenhängt. Und genau, und dann verlassen eben die Austins, also Cassandra und Jane und ihre Eltern, ja, ihr Haus. Und da sieht man halt jetzt auch die Parallelen zu Isabella, weil die ist quasi auch rauskomplimentiert worden, denn ihr Vater, der ja ebenfalls Priester war und dazu gehört eben auch dieses Haus, der ist ja verstorben und dadurch kommt jetzt der neue Priester. Und normalerweise haben die 2 Monate Zeit, um, das ist so normal eigentlich, um dann das Haus zusammenzupacken und zu verlassen. Aber in dem Fall ist es so, dass der neue Priester sagt, seine Frau ist hochschwanger, die kriegt in 4 Wochen das nächste Kind. Und wenn das jetzt eine Familie wäre, die im Haus leben würde mit Kindern und Sack und Pack, dann würde er ihnen 2 Monate geben, aber so kriegen die halt, müssen die so schnell raus wie möglich.
2 Wochen.
Und daraufhin sind die da am Röteln und Machen und Tun. Deswegen bleibt ja dann auch Cassandra da, um Isabella eben tatkräftig auch zu unterstützen. Und da gibt es 2 Themen, die anliegen. Nämlich zum einen das Zusammenpacken des Hauses und dieses Ausziehen, was natürlich nicht nur ein riesiger logistischer Aufwand ist, sondern auch einfach eine emotionale Geschichte, weil man ja auch, sie hängt ja an diesem Haus und an die Erinnerung. Aber zum anderen ist auch die große Frage, wo Isabella dann untergebracht werden muss, weil die ist ja eben auch unverheiratet, hat keine große irgendwie Gelder zur Verfügung oder so und muss dann wahrscheinlich zu einer ihrer Schwestern ziehen.
Genau.
Und da unterstützt Cassandra auch ein bisschen, dass sie versucht, eben ein Plätzchen für, für Isabella bei einer der Schwestern zu finden. Und das ist sozusagen die Handlung, die im Hier und Jetzt stattfindet. Und die wird parallel gesetzt mit diesem Flashback, den Cassandra hat, wo sie eben auch jetzt daran denkt, wie das für sie damals gewesen ist, ihr Haus verlassen zu müssen.
Genau.
Und da werden diese 2 Geschichten, also da laufen die halt parallel, weil sie gesagt hat, sie weiß ganz genau, wie das ist.
Ja. Genau, und man sieht halt die Zeit, wo Jane Austen mit ihrer Familie in Bath war und dass Jane überhaupt nicht gefallen hat in der Stadt und dass sie sich damit sehr schwer tat. Und dann
da hat sie ja auch eben diese Phase, wo du gesagt hast, wo sie so lethargisch auch ist. Und
ja,
beziehungsweise
das,
nicht. Also erstmal hat sie eine Phase, wo es ihr einfach generell nicht so gut geht, weil sie eben dieses Haus dann auch verlassen musste. Und sie, wir wissen ja aus dem, was wir so an Briefen übrig haben, die nicht verbrannt worden sind, dass Jane halt Bars gehasst hat. Also die mochten es halt überhaupt nicht. Und dann passiert aber etwas, und zwar verstirbt nämlich dann auch der Vater von Jane und Cassandra. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das von der Timeline her so stimmt, aber in der Serie wird gesagt, kurz nachdem sie die Zustimmung bekommen hat, dass Lady Susan veröffentlicht werden soll. Das heißt, du hast erst ein kleines Erfolgserlebnis, wo Jane total glücklich ist, dass sie jetzt veröffentlicht werden wird, und dann stirbt aber der Vater recht kurz danach. Und damit bricht natürlich auch die gesamte Welt für die Familie zusammen. Und sie haben im Grunde auch kein Auskommen, weil der Vater hat natürlich eine kleine Summe, die er quasi den 3 verbleibenden Frauen, die ja auch kein eigenes Einkommen haben, zur Verfügung stellen kann. Aber wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, sind es 200 Pfund im Jahr für 3 erwachsene Personen.
Ja.
Und das sind nicht nur 3 erwachsene Personen plus ein Haus oder ein Cottage oder was auch immer, plus mindestens eine Angestellte, also Küchenhilfe oder was auch immer, und dann eben Holz und Lebensmittel und so weiter, da ist 200 Pfund gar nichts. Ja. Und aber hier ist es auch wieder Cassandra, die Sache in die Hand nimmt und sagt, okay, ich kümmere mich drum, dass ich führe quasi das Haushaltsbuch und die ganzen Dinge, die berechnet werden müssen und so weiter. Und dann nimmt sie das so ein bisschen in die Hand. Und das ist aber das Ende eben von dieser 3. Folge. Und da ist dann also jetzt der Vater verstorben und das reißt alles auseinander. Und die Austins sind dann gezwungen, sich eine andere Bleibe zu suchen. Und da kommt ihnen ganz recht, dass nicht nur der Vater gestorben ist, sondern auch die Frau eines ihrer Brüder. Und Cassandra wird halt dann erstmal hin, um sich um die Kinder zu kümmern. Und da sagt ihr Bruder ja auch zu Cassandra, ob er möchte gerne, dass sie bei ihm komplett einzieht und quasi jetzt ja so eine Art Gouvernantenstelle quasi übernimmt, also in Anführungszeichen. Und dann sagt sie, das kann ich nicht, weil ich muss mich um Mutter und Schwester kümmern, die haben absolute Priorität. Und dann kommt sie aber auf eine ganz gute Idee, nämlich, dass sie doch eigentlich mit Mutter und Schwester in das Cottage ziehen könnte, das gar nicht so weit weg ist von diesem Hauptherrenhaus, in dem ja der Bruder mit den Kindern lebt. Und dann könnte sie quasi immer hin und her pendeln und sich um die Kinder und den Bruder kümmern, ohne dass sie Mutter und Schwester vernachlässigen müsste. Was aber auch ziemlich krass ist, weil Cassandra dann ja wirklich so diese komplette Verantwortung für alle übernimmt.
Ja. Also,
aber das machen sie dann, ja.
Das machen sie dann, ja. Also sie ziehen dann in Chatwin ein und Jane fängt wieder an zu schreiben.
Genau, aber erstmal hat Jane tatsächlich noch eine depressive Phase und da, wie du es gesagt hast, ist sie halt echt total lethargisch nach dem Tod des Vaters. Und als sie dann aber dann aufs Land ziehen, da scheint es dann so zu sein, dass sie eben wieder neuen Lebensmut schöpft und dann eben wieder anfängt zu schreiben, genau. Mhm. Ja, und sich da eigentlich ganz gut akklimatisiert. Und das ist eben diese vierte Episode und dann löst sich, also dann haben wir quasi in den Flashbacks, ist da sozusagen die Situation jetzt erstmal aufgelöst. Dann wird natürlich auch noch später in den Flashbacks, erinnert sie sich daran, wie es dann zum Tod von Jane kam, dass sie eben krank wurde und dass sie dann halt am Ende auch verstorben ist. Das ist natürlich sehr traurig, aber so war das dann. Und parallel dazu haben wir halt natürlich die Story, die noch in der Gegenwart stattfindet. Denn wir haben ja immer noch das Problem, dass Isabella irgendwo untergebracht werden muss. Und tatsächlich sagt auch eine ihrer Schwestern, ja, sie kann bei mir leben. Wobei diese Schwester ist auch sehr original, ein sehr großes Original. Also da hat man auch das, die will eigentlich gar nicht mit ihrer Schwester zusammenleben, aber sie muss quasi, weil ihr bleibt ja nichts anderes übrig. Wobei ich da ehrlich gesagt nicht ganz durchgeblickt habe, weil die muss ja irgendwie auch Geld haben oder ein Einkommen haben oder ist sie eine Witwe? Ich habe da nicht richtig nachvollziehen können.
Du meinst Mary Dexter, die Schwester?
Die Schwester, deren Namen ich nicht mehr weiß, aber die diesen ganzen ausgestopften Paraphernalia.
Ja, die ist Witwe.
Die ist Witwe, okay, gut. Genau, weil das war so ein bisschen nicht so okay. Naja, und die hat ja dann gesagt, okay, sie kann quasi bei mir wohnen, aber eigentlich möchte ich auch einen räumlichen Abstand haben. Also ich wohne dann in einem Haus und sie wohnt in dem anderen. Und ich dachte so, was?
Ja, weil die sich nicht leiden können, aber ist das doch verständlich bei dieser komischen Schwester.
Ja, aber ich meine, sie fühlt sich zumindest so insoweit verantwortlich, dass sie sagt, okay, sie kann bei mir wohnen. Aber tatsächlich nimmt Cassandra Cassandra erinnert mich dann auch so ein bisschen an Emma, weil sie annimmt, dass die eine Schwester, bei der Isabella wohl hätte unterkommen können, vielleicht was mit dem Chirurgen hat. Und ich hatte ja vorher, ehrlich gesagt, Flirty-Vibes zwischen dem Chirurg und Isabella gesehen. Aber dann später sah das so aus, als hätte der Chirurg seine Gefühle quasi auf die andere Schwester rüber transferiert. Und
wie kommst du eigentlich auf diese Schlussfolgerung? Weil es ist einfach nur, hilft sie mir einfach nur bei den Kranken. Das ist ja nicht automatisch.
Auf welche von den, welche
die mittlere Schwester. Dass Isabella, die Lehrerin.
Ich komme da genauso drauf, wie Cassandra drauf gekommen ist. Es gibt nämlich diese eine Szene relativ am Anfang, ich weiß nicht, ob es sogar in der ersten Folge ist, da stehen die doch draußen im Garten, da ist der Chirurg, hat gerade das Haus wieder verlassen. Und da stehen die draußen im Garten, da steht dann also auch diese mittlere Schwester und unterhält sich mit ihm und die sehen so aus, als wären die in einem sehr vertieften Gespräch.
Ja.
Und
aber
ja,
das hört sich suggestiv, dass die irgendwie romantisch sind.
Ja, natürlich ist es völlig suggestiv, klar. Und von Cassandra ja auch, aber Cassandra nimmt es auch an. So. Und dann stellt sich aber raus, es war nicht so. Und dann in einem Gespräch stellt sich dann am Ende heraus, dass tatsächlich ursprünglich es so war, dass Isabella und der Chirurg heiraten wollten. Und dass aber Isabellas Vater das nicht erlaubt hat. Also der hat sein Einverständnis nicht gegeben, als der Chirurg um ihre Hand angehalten hat. Und ja, und sie hat dann aber auch gesagt, und das erinnerte mich dann wiederum an Persuasion, ich habe alle möglichen Motive aus den ganzen Ostenwerken gesehen, weil dann nämlich ja in einem Gespräch mit Cassandra ja dann Isabella auch sagt, dass der Chirurg halt viel zu stolz ist, um nochmal zu fragen. Und ich meine, das ist ja sehr Frederick, ja. Also ich sag nur, wäre ich nach 2 Jahren wiedergekommen und hätte dich gefragt, hättest du ja gesagt Und da sagt ja dann Anne, ja, also hätte ich ja gesagt, also so halt, hätte sie. Naja, auf jeden Fall ist es dann aber so, dass tatsächlich diese zarten Gefühle nicht wirklich weg sind, aber trotzdem es da nicht wirklich eine Chance gibt. Und jetzt wird auch diese Bemerkung von Cassandra, dass sie gesagt hat, ja, also ich hätte ja gedacht, dass du ursprünglich in die Pflege gehen wolltest, also so als Krankenschwester oder so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, das hatte ich auch mal gedacht. Und da habe ich noch gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Kommentar? Und jetzt ergibt dieser Kommentar Sinn, weil wenn sie sich erhofft hat, dass sie mit dem Chirurgen verheiratet ist, dann wäre es auch ihre Aufgabe gewesen, ihren Mann sozusagen zu unterstützen. Ja, und dann hätte das auch in dem Zusammenhang, hätte das halt Sinn ergeben. Ja, und dann haben wir jetzt am Ende natürlich noch einen kleinen Jane Austen Plot-Twist, wo dann die Haushälterin quasi so tut, als sei sie gestürzt, so wie in Sense and Sensibility. Und dann kommt der Chirurg und dann stellt sich heraus, oh Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Sie hat eine kleine Gehirnerschütterung und so, die so sich ausruhen. Und aber die Tatsache, dass dieser Sturz halt die beiden zwangsmäßig wieder zusammengebracht hat, jetzt nachdem der Vater halt eigentlich nicht mehr im Weg steht, hat dann am Ende dazu geführt, dass die beiden sich wieder versöhnt haben und dann jetzt wohl auch heiraten werden. Und am Ende ist dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also Isabella hat dann ihren Chirurgen und ist da abgesichert. Cassandra hat die Briefe und da hat sie verbrannt. Und ja, und das war's, oder? Sonst ist alles gut.
Genau, genau. Cassandra.
Das ist quasi dann das Ende. Also genau. Am Ende geht alles gut aus und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja.
Ja, also Isabella hat dann quasi halt ein neues Zuhause gefunden, indem sie sich mit dem, hieß er, Littertail?
Ja, ich sage immer nur der Chirurg, weil ich doch zu namenlos bin.
Genau, genau. Verlobt hat und
Mr. Litterdale, ja, genau.
Genau, und Cassandra kann zurückkehren. Ich habe versucht, noch schnell irgendwie rauszufinden, ob das tatsächlich stimmt mit, ob der Tod vom Vater und das, dass sie ihr Manuskript verkauft hat, stimmt. Also ich habe den Tod des Vaters rausgefunden, das war der 21. Januar 1805. Ich kann es nicht ganz rausfinden, warum, wann sie genau Lady Susan verkauft hat, aber sie hat auf jeden Fall, der ursprüngliche Verleger hat es ja nicht publiziert, und sie hat ihm 1809 einen bösen Brief geschrieben.
Okay.
Und genau, und warum sie das nicht gemacht hat, und er hat nur gesagt, so von wegen, ja, ich habe nicht gesagt, dass ich es publiziere, ich habe es nur gekauft, so, ne, von wegen.
Ja,
und, so, und sie könnte es ja zurückzahlen, wenn sie die 10 Pfund hat, aber das hatte sie halt nicht und das hat sie dann erst 1816 gemacht. Also sie tatsächlich halt schon mit anderen Sachen Erfolg hatte und dementsprechend noch ein bisschen Einkommen hatte.
Ja.
Ja.
Ja, und du sagst es schon, also diese Serie konzentriert sich doch schon sehr auf Cassandra Austen, aber du siehst halt natürlich, ich sag mal so, du siehst die uns bekannten Fakten von Jane Austen und der Austen-Familie quasi hier aus der Perspektive von Cassandra. Und ich finde ja eigentlich die Idee, dass wir quasi einen Kommentar von Jane Austen durch die Briefe haben, aber die Erinnerung an sich, die von Cassandra ist und wir da zwar so zwei Perspektiven zusammenkommen, finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das sehr clever gelöst, also als Story-Modell. Und aber tatsächlich fand ich diese Serie, ja, sie war okay, aber da ich ja einfach so viel weiß über Jane Austens Leben und ihre Biografie, fand ich es einen Tick langatmig, weil ich wusste ja, was passiert. Weißt du, was ich meine? Okay. Das Einzige, was noch vielleicht ein bisschen spannend war, man hat so das ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die versucht haben, so künstlich ein bisschen Spannung reinzubringen, indem sie halt diese dramatischen Cliffhanger-Enden halt provoziert haben, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt hat Cassandra Fieber, wird sie sterben? Cliffhanger, nächste Folge, so halt, ja. Also das war so ein bisschen so, man hat dann so ein bisschen Drama reingebracht. Aber, oder auch mit den Streitgesprächen oder so. Aber ansonsten, ja, also ich fand es insofern ein bisschen enttäuschend, weil sie mir nichts Neues wirklich gezeigt hat. Aber ich fand, es war solide. Es war jetzt keine Enttäuschung. Man kann die sich definitiv angucken. Es ist jetzt keine verlorene Zeit. Es ist ja auch keine Austen-Adaption, es ist ja quasi, was ist es denn? Es ist so halbbiografisch irgendwie.
Es ist so halbbiografisch, also, es ist immer noch, also es ist näher an der Realität dran als Becoming Jane, aber es
ja,
ist
ja, aber es ist natürlich auch alles mögliche fiktional, weil diese ganzen Szenen von Cassandra sind im Grunde, keine Ahnung, ob das jemals so passiert ist, wahrscheinlich nicht, das ist alles komplett fiktional, ja.
Genau, deswegen, das ist halt das Ding, wenn man die Lebensgeschichte von Jane Austen erzählt man sie ja immer nur in Fragmenten und dann muss man halt den Rest erfinden, weil wir halt auch nur Fragmente von ihrem Leben wissen, weil halt Cassandra so viel zerstört hat an Briefen, die halt ein detaillierteres Bild von ihr gegeben hätten. Ich fand die Serie an sich, ja, war solide, ließ sich gut gucken, weil ich fand sie jetzt nicht langatmig. Aber es passiert jetzt auch nicht wahnsinnig vieles. Es ist, ja, hätte man es vielleicht auf 3 Folgen runterstreichen können anstatt 4. Ja,
ja, hätte man.
Hätte man, hätte man, hätte man.
Es
hätte
war auch vorhersehbar.
Also, es war vorhersehbar.
Mit dem Chirurgen versöhnt und so. Es war halt alles, also lustigerweise fand ich auch, dass diese ganze Story um Isabella eigentlich im Grunde ein Konglomerat von Austin-Truppen waren. Ja, also
nee,
das
klar.
Ist ja doch eine Austin-Story, die halt erzählt wird. Aber das ist okay. Also die ist ja auch, ich glaube, so ein bisschen für Austin-Liebhaber gemacht, diese Serie. Ja,
ja, also es ist halt irgendwie ein bisschen Beschäftigung. Wann ist sie rausgekommen? Im Februar habe ich vorhin gesehen. Also sogar in den kalten Jahreszeiten halt so die Leute vom Bildschirm zu halten. Also es ist halt irgendwie, man kann halt bei Austin nicht mehr das Rad neu erfinden. Das ist halt, der Zug ist abgefahren. Und dementsprechend finde ich das halt irgendwie, ja, es war ganz nett, aber natürlich ist vieles zu erfunden. Wir wissen es nicht. Ich weiß ja, aufgrund, dass es auf einem Buch quasi beruht, ich kenne die Buchvorlage nicht, ob es einfach deswegen so viel drin war, weil im Buch vielleicht so viel drin ist. Aber ja.
Ich hatte eine Kritik gelesen, in der jemand geschrieben hatte, dass sich die Serie sehr eng ans Buch hält und das wäre toll. Aber ob das jetzt stimmt, ich nehme es mal zur Kenntnis. Tatsächlich muss ich aber sagen, die Serie lebt für mich vor allen Dingen durch die Schauspieler. Und da fand ich tatsächlich herausragend eben Cassandra und Isabella, sprich Keely Hawes als Cassandra und Rose Leslie als Isabella. Also Rose Leslie vor allen Dingen, obwohl die, die hatte sozusagen, ich glaube, die zweitmeiste Sprechzeit oder neben Jane wahrscheinlich, die ihre Briefe liest. Aber Rose Leslie war für mich da tatsächlich so die herausragende Schauspielerin. Die fand ich wirklich sehr gut. Hat ihre Rolle wirklich super gespielt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, alle anderen Schauspieler waren natürlich auch gut und haben das ordentlich gemacht. Aber die beiden Frauen, die tragen das auf ihren Schultern. Und die schaffen es auch, dieses Format auf ihren Schultern zu tragen, ohne dass es irgendwie abrutscht oder langweilig, jetzt extrem langweilig wird. Das heißt, ja, wir können es empfehlen. Ist es was ich nochmal sehen muss?
Nö.
Nicht unbedingt. Aber also hat mich gut unterhalten, vor allen Dingen auch als Kostümdrama und Regency- und Austin-Fan, auf jeden Fall.
Also was mir besonders gefallen hat, ist die Darstellung von Jane Austen mal als was doch menschlicher Mensch quasi. Also als Person, die halt auch wirklich auch Fehler hat und auch das halt ihr Künstlerdasein so stark für sie im Vordergrund stand und dass sie halt wirklich halt dem alles andere untergeordnet hat. Auch der Fakt, dass sie halt so gesagt hat, so von wegen, ich möchte nicht mein eigenes Geld verdienen und ne, ich muss das mit meinen Büchern machen, was ist die einzige Möglichkeit, wie ich es irgendwie machen kann. Und das fand ich schon gut, dass man sie so mal porträtiert hat. Das finde ich eine sehr ehrliche Darstellung von ihr und halt diese Verklärung von Jane Austen, ja, also ich mag das halt nicht so gerne, weil ich finde, ich kommt die sicherlich nicht gereicht. Auch wenn Cassandra quasi schon ein bisschen dazu gesorgt hat, dass sie wollte, dass Jane Austen halt hauptsächlich über ihre Bücher definiert wird und damit ein bisschen verklärt wird, aber da war ja auch eine richtige, reale Person dahinter. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, es ist jetzt nichts, was einem von Socken haut. Also
ja,
es ist
aber
okay.
Das ist tatsächlich auch was mir ganz gut gefallen hat, dieses Demontieren des Ideals, beziehungsweise aber auch die andere Seite der Medaille, zu sehen, wie Cassandra eben dann auch dieses Ideal gepflegt hat und die Familie später dann ja auch.
Ja, ja.
Also deswegen, das stimmt,
wollten das, die, die wollten das ja auch und die haben ja in ihr irgendwann mal vermutlich auch eine Cash-Cow gesehen. Also
später dann, ja.
Ja, genau. Sie hat ein Einkommen produziert in einer Familie, wo viele Leute kein regelmäßiges Einkommen hatten. Und dementsprechend, ja, die konnten das profitieren, obwohl ja Austin erst nach ihrem Tod wirklich bekannt wurde, beziehungsweise Austin hat ja wirklich Bekanntheit erst im 20. Jahrhundert nochmal bekommen und ist dann nochmal hochgegangen und seither gehört sie zur Weltliteratur. Es gab eine Zeit lang nach ihrem Tod, wo Austin so gut wie unbekannt war. Also,
ja,
so gesehen. Ja.
Genau, also ich denke, wir können dann hier rausgehen mit guckt es euch an, das können
ja,
wir.
Ja, wenn es euch interessiert, wenn ihr dafür so ein bisschen Interesse habt, ja, und wenn ihr nicht, dann verpasst ihr auch nichts, wenn ihr es nicht seht.
Ja. Genau, so würde ich das auch sagen. Wunderbar. Dann war das, ja, unsere Besprechung zu Miss Austin. Und dann ist die große Frage, was wir als nächstes versprechen. Da müssen wir uns noch ein bisschen sortieren.
Ja.
Also ich weiß, wir haben noch ein paar Videovlog-Serien übrig.
Mhm.
Aber sonst haben wir, glaube ich, alles durch, oder? Ich weiß noch, es gibt noch so eine Teenage-Film-Variante von Sense and Sensibility. Das ist die Frage, ob man das unbedingt sehen muss, aber...
Ja, wir müssen noch mal gucken. Vielleicht können wir auch noch mal eine der Jugendwerke lesen oder so. Das haben wir noch gar nicht bisher umschifft. Aber wir müssen
sagen wir
mal
so,
mal schon...
die Geschichte von England muss ich jetzt nicht unbedingt lesen, aber das wäre zum Beispiel
ja natürlich... Ja, aber es gibt ja auch Juvenila, da ist ja auch noch mehr
ja,
drin.
Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Und ja, und auf jeden Fall, es sind ja jetzt auch ein paar Sachen stehen ja an. Also es kommt ja dieser französische Film raus,
ja.
Wo irgendwie eine Schriftstellerin, wie war das nochmal genau gewesen? Ich weiß gerade gar nicht
mehr. Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber genau, so ein französischer Film, der auch so Austen inspiriert irgendwie ist. Und dann wird ja auch eine Neuverfilmung von Stolz und Vorurteil über auf Netflix kommen.
Mhm.
Da bin ich ja auch sehr, sehr gespannt. Das ist
aber glaube ich, also eine historische oder eine neue Interpretation?
Ja, das weiß man noch nicht. Also soweit ich das gelesen habe, eine historische. Okay. Aber ich meine, sagen wir mal so, nachdem Persuasion so ein Griff ins Klo war, erwarte ich mir erstmal nichts. Aber ich glaube, das ist für 26 oder 27 angesagt. Also das dauert noch ein bisschen, bis da was kommt. Also das wird noch ein bisschen dauern. Und dann ist ja auch da gibt es auch noch eine Serie. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, wer es macht. War es die BBC oder war es ITV? Irgendwer macht auch noch so eine Serie mit Miss Bennet Regrets. Nicht die Regrets, wie heißt es denn? Miss Bennet irgendwas. Über Carrie Bennett, wo ich das Buch doch so gut fand. Das wird doch dann, ich glaube, es war BBC. Also, das heißt, es stehen ein paar Sachen an. Die Frage ist halt, wann es kommt. Aber ich glaube, das Nächste, was zeitlich dann jetzt bald kommt, weil das schon im Kino gelaufen ist, soweit ich weiß, aber wir warten jetzt quasi auf den DVD-Release, wäre halt der französische Film.
Mhm. Okay.
Ja.
Gut.
Genau, ja gut. Also, wir lassen es euch wissen, was wir dann haben. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie einen Vorschlag oder so. Dann lasst uns den gerne wissen.
Mhm.
Und wenn ihr Kritik habt oder Fragen oder Wünsche oder Anmerkungen, dann gerne an uns, entweder direkt über Blue Sky, Mastodon, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr uns finden könnt. Oder natürlich klar über unsere Homepage, also bei lady.de mit Bindestrich jeweils dazwischen. Oder über unsere E-Mail-Adresse, die ihr auch auf der By Lady Homepage findet. Und da könnt ihr auch natürlich Kommentare da lassen.
Ja.
Genau. Also ihr habt die Möglichkeit und alle Kanäle sind offen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.